Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling. Diesmal mit Tode, die wir sterben. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen von Roman Vosen und Kerstin Danielsen. Es geht um einen getöteten Jugendlichen und die Kommission vor Ort wird dann noch aufgefüllt oder abgelöst von anderen Ermittlern, die sozusagen von der übergeordneten Ebene dann dazukommen. Und da entspinnt sich natürlich wieder das ein oder andere, worüber wir hier in diesem kleinen Format sprechen. Und schauen mal, wie realistisch ist das eigentlich, was unsere Berufe angeht. Eines muss gerade mal riechen. Ja, Sebastian riecht gut heute. Mhm. Ich hoffentlich auch. Ich habe auch noch geduscht. Und das ist nämlich eins dieser Themen hier, dass ein Vorgesetzter immer ordentlich nach Shampoo, nach Creme und nach Parfüm riecht. Und dass das so eine Art Türöffner auch ist, wenn man mit Verdächtigen dann sprechen muss, dass einfach schon so ein Wohlgeruch da ist. Also mir kommt das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vor. Okay, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt stinkend zum Termin geht, ist vielleicht sinnvoll. Aber dass man sich da irgendwie, also ich finde es sogar eher fast lästig, wenn die Leute so unglaublich einparfümiert sind. Wie geht dir das?
Mir geht das ganz genauso. Vor allen Dingen kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir im Berufsleben wohlgemerkt schon mal sowas untergekommen wäre. Ich bewundere an diesen Stellen immer die Fantasie von Autorinnen und Autoren. Wenn sie Dinge, die man sonst im Alltag ja kennt, ich habe zum Beispiel auch bestimmte Aversionen, ich sage auch nicht gegen welche Parfums, also wenn in der Deutschen Bahn jemand zu nah an mir dran sitzt und mit einem bestimmten Parfum einpuffern, kann ich kaum sitzen bleiben. Weil
jetzt müsste ich als Kölner
ertrage.
Ja nachfragen, ist es Kölnisch Wasser?
Ja, das ist es tatsächlich, unter anderem, das gehört mit dazu, ist es wirklich wahr. Aber im Berufsalltag ist mir das wirklich überhaupt noch nie untergekommen. Unangenehmer wäre, wenn es sich um Kolleginnen und Kollegen handeln würde, die gerade nichts von diesen kosmetischen Artikeln an ihre Haut gelassen hätten.
Und noch eine ordentliche Knoblauchpizza hinterher.
Ja, das fehlt auch noch, genau.
Ja, als Autorin, als Autor braucht man Fantasie. Man muss sich natürlich informieren, wie läuft das zum Beispiel im Journalismus, wie läuft das bei der Polizei. Wir gucken ja eben darauf, auf unsere Berufe. Und ein Motiv, das immer mal wieder vorkommt, sind verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler, die also eine Zeit lang irgendwo in eine Szene eintauchen müssen, unter einer anderen Identität dann auch. Naja, und dann, das finde ich total spannend, dass hier auch darüber reflektiert wird, die kommen ja wieder zurück. Die kommen irgendwann wieder zurück in ihr ganz normales Leben und müssen sich dann wieder an das gewöhnen, was ihr Leben mal war. Ich kann mir vorstellen, ich meine, es war ja nicht ganz klar, dass du irgendwann mal in den Bundestag gehst. Es hätte ja auch sein können, dass du im Zuge deiner Tätigkeiten beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen irgendwann auch mal zum verdeckten Ermittler wirst. So eine Berufskarriere kann ja sein. Mhm. Bei uns im Journalismus gibt es das eher selten. Also man schleicht sich jetzt nicht unbedingt irgendwo ein. Und wenn, dann zumindest nicht auf Dauer. Also nicht über Monate, vielleicht sogar über Jahre. Aber im Bereich der Kriminalpolizei ist es ja zumindest denkbar. Und dann wieder zurückzukommen, also ich stelle mir das ziemlich heftig vor.
Ja, das gehört zu diesen Themenfeldern. Da muss man immer so ein bisschen überlegen, was man jetzt erzählt, wenn es denn so öffentlich ist, weil ich gar nicht so ganz viel sozusagen über den Alltag von verdeckten Ermittlerinnen und Ermittlern erzählen möchte.
Ach, schade.
Aber es ist so, dass ich viele kenne, die das mal einige kenne, die das mal waren in der Vergangenheit und die danach zum Beispiel ein Kommissariat geleitet haben oder in ganz anderen Funktionen unterwegs waren. Man trägt auch aus guten Gründen dafür Sorge, dass diese Kolleginnen und Kollegen das nicht ewig machen, weil es in der Vergangenheit, das ist Gott sei Dank eine Weile her, schon Fälle gegeben hat, wo die sich dann doch zu nah an das Milieu bewegt hatten, für das sie eigentlich aus einer anderen, nämlich aus einer polizeilichen Perspektive zuständig sind.
Wenn alternative Methoden der Geldbeschaffung zu verführerisch werden, dann…
Und wenn man sozusagen die dienstliche Rolex am Arm trägt, sollte man sich nicht zu lange daran gewöhnen, das kann man so sagen, oder die Fahrzeuge, die dann gefahren werden. Aber ich will das mal sozusagen aus der heutigen Brille sagen, so wie ich das wahrnehme, ist das wahnsinnig professionell organisiert und man weiß um die Gefahren, die da lauern und und es ist ein langfristiger Prozess. Also niemand wird von heute auf morgen in eine solche Funktion hineingebracht und andersrum muss man natürlich auch Sorge dafür tragen, wenn man dann diese Tätigkeiten beendet, könnte es ja sein, dass man Leuten aus dem Milieu anschließend wieder begegnet. Und da muss man natürlich auch sorgsam sein, dass da keine Gefahren drohen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Bulle und Schreiberling heute mit von Tode, die wir sterben, von Fosen und Danielsen im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist es erschienen. Und es gibt eines, was hier thematisiert wird. In meinem Beruf ist es nicht so richtig ein Thema, dass man letzten Endes nämlich sich groß unterordnen muss. Ich bin sehr freiheitsliebend und sowohl als Wissenschaftler als auch als Journalist finde ich das total klasse. Also unterordnen, klar, es gibt auch Redaktionen, wo es echt stressig ist, ne? Gibt's auch. Da flüchtet man aber dann eher schnell. Ist bei uns nicht so. Hier heißt es, und das Schöne ist ja in den Dialogen, die es dann in den erdachten Ermittlerinnen und Ermittlern immer gibt, da erfährt man dann auch so einiges über Polizeiarbeit und da heißt es dann, ja, die Polizei, der Polizeiberuf, der zieht halt die Besten, aber auch die Schlechtesten an. Eben weil es dieses strenge System der Hierarchie gibt und weil man sich da auch im negativen Sinne richtig ausleben kann. Hattest du solche Vorgesetzten auch?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob sich diese Beschreibung jetzt nur auf Vorgesetzte einengen lassen kann, aber ich hatte gute wie schlechte Vorgesetzte, das ist eindeutig so. Bei der Kriminalpolizei, ehrlich gesagt, hatte ich keine so wirklich schlechten Vorgesetzten davor. Ich war ja auch mal bei der Schutzpolizei und ich war mal in einer Einsatzhundertschaft, da gab es so eine Person, gegen die sich hinterher alle wenden mussten, sogar beim Personalrat, weil das eine sehr schwierige Führungsperson gewesen ist. Das hat uns alle sehr besorgt, aber ich würde jetzt mal ganz generell sagen, es wird wahrscheinlich keine Berufsgruppen geben, die so halbwegs hierarchisch organisiert sind. Also denken wir mal an größere Unternehmen oder Konzerne, wenn man dort arbeitet. Da sind das natürlich ebenfalls Alltagsgeschichten. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man bei der Wahl von Führungskräften sorgsam vorgeht und sie auch gut auswählt und sie nicht mit ihrem Führungsgeschäft alleine lässt. Das können nicht alle naturgegeben und von Hause aus schon. Es gibt etwas, was man idealerweise dazu mitbringen sollte. Und es gibt aber natürlich etwas, was man durchaus an Rüstzeug, an Techniken und so lernen kann. Zumindest bei der Polizei ist es so, dass sehr viel investiert wird in Führungslehre, in Management. Diejenigen, die im höheren Dienst der Polizei sind, machen das alle ganz zentral in Münster-Hiltrup an der Deutschen Hochschule der Polizei, machen alle noch einen Masterstudiengang, der sich ganz stark mit Führungsqualifikationen auseinandersetzt. Das ist ein bisschen so bei der Bundeswehr auch. Also so will ich das jetzt mal abrunden. Natürlich gibt es solche und solche immer dabei, aber es ist schon wichtig, dass man so ein gewisses Rüstzeug mit dazu bekommt.
Mir kommen gerade immer noch Bilder in den Kopf. Also in der Tat, ich meine, ich habe die meiste Zeit meines Lebens freiberuflich journalistisch gearbeitet und konnte dann eben auch flüchten. Aber in der Tat, wir haben uns auch irgendwann mal zusammengetan und einen Chef verabschieden dürfen nach Einschalten der Innenrevision. Auch solche Fälle tatsächlich kann es dann geben. Jetzt ist es liegt eigentlich auf der Hand, wenn man es aber hier nochmal zumindest in der Belletristik liest, wird es einem nochmal so bewusst, die Aufklärungsquote bei Straftaten in Deutschland, zumal noch, wenn es um Morde und Ähnliches geht, ist ja relativ hoch. Also bis zu 80% wird hier geschrieben in diesen Dialogen. Aber da, wo es um Clankriminalität, um Bandenkriminalität geht, da ist sie extrem niedrig. Hier wird von 15% geschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus realistisch ist. Zumindest stelle ich immer wieder fest, dass es im Bereich der organisierten Kriminalität, der Bandenkriminalität ist, unglaublich schwierig ist zu recherchieren. Also da was rauszubekommen, also in meinen Fällen bei Korruption oder so, da findet man eigentlich immer irgendeinen, der plaudert. Aber in den Bereichen, Leute haben nackte Angst. Die bedrohen auch Journalistinnen und Journalisten. Wir haben es in den Niederlanden erlebt, dass Peter de Vries getötet wurde von einer solchen Organisation und dass es da so in manchen Ländern wirklich richtig gefährlich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben tatsächlich auch für Polizei nahezu unmöglich ist, in bestimmte Strukturen überhaupt reinzuschauen und da irgendwas aufzuklären.
Das stimmt, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Ich will nur dieses Stichwort Aufklärungsquote für einen Moment nochmal sortieren, weil das immer so durch die Landschaft geistert. Ich will nur erklären, was das genau bedeutet. Das bedeutet rein technisch in dieser polizeilichen Kriminalstatistik, dass nur bezogen auf die Fälle, die die Polizei zur Kenntnis kriegt, also nicht die im Dunkeln bleiben, sondern nur die sie bearbeitet, welche Fälle es unter denen gibt, bei denen ein Name einer Beschuldigten oder eines Beschuldigten im Rahmen der polizeilichen Ermittlung rauskommt. Das ist ein sozusagen aufgeklärter Fall. Das kann man plastisch machen.
Also er muss beispielsweise erstmal angezeigt werden. Genau. Wenn mein Fahrrad gestohlen wird, ich zeige das nicht an, dann ist es kein Fall.
Genau. Oder es gibt natürlich zum Beispiel bei der Beförderungserschlagung beim sogenannten Schwarzfahren eine nahezu hundertprozentige Aufklärungsquote, weil nur dann, wenn einer oder eine kontrolliert wird, dann hat man auch den Ausweis und dann geht das zur Anzeige. Also weiß man immer schon, wer das ist. In vielen anderen Fällen ist die Aufklärungsquote beim Wohnungseinbruchsdiebstahl total schlecht. Da kommst du an so einen Tatort und musst erstmal aufwendig ermitteln, wer das eigentlich gewesen sein könnte. Das wollte ich erstmal nur sortieren. Genau.
Wobei Schwarzfahren ist keine Bandenquote. Kriminalität in der
selten.
Definition? Nee,
wirklich selten, ja. Tatsächlich natürlich nicht. So, aber bezogen auf die organisierte Kriminalität, da gibt es tatsächlich ernstzunehmende Sorgen. Das ist tatsächlich so. Es gibt die Sorgen über die inzwischen berüchtigte sogenannte Mokro-Mafia, die aus den Niederlanden so zu uns hereinkommt. Du sprachst gerade über Peter de Vries. Das ist etwas, was in dem Zusammenhang eine Rolle spielt. Die ganzen Geldautomatensprengungen hängen so ein bisschen an diesem Themenfeld dran. Und jetzt habe ich nur eine angesprochen. Die riesengroße Ndrangheta, also ein Teil der italienischen Mafia-Gruppierung, ist so groß wie ein weltweiter Konzern mit zweistelligen Milliardenumsätzen. Und dazwischen spielen sich Hunderte, Europol macht in manchen Rechnungen Tausende von Gruppierungen der organisierten Kriminalität in Deutschland, fächern sich darunter auf. Und Teile davon sind in der Tat bedrohlich. Ich kenne einen Kollegen, der in dem Bereich der organisierten Kriminalität ermittelt, der jetzt in einer wirklich außergewöhnlichen Situation sich befindet, weil er jetzt selber Polizeischutz vor seinem Haus bekommt, weil einem der Haupttäter, den sie festgenommen haben, einer Gruppierung, die Kinder entzogen worden sind, weil auf der Telefonüberwachung zu hören war, dass sie die verprügelt hatten. Da haben sie also die Kinder aus der Familie gerettet und jetzt steht er im Fokus dieser Mafia-Gruppierung. Das ist echt nicht witzig. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass man diese Entwicklung wahnsinnig ernst nehmen muss und dass es großartige Ermittlungen braucht, um Teile davon jeweils vor Gericht und idealerweise in den Knast zu bringen.
Die beiden Fosen und Danielsen haben offensichtlich gut recherchiert, weil vieles stimmt, was sie berichten aus der Polizeiarbeit in Tode, die wir sterben. Ein Kriminalroman bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Wir haben darüber gesprochen. Das war die Folge für heute. In 14 Tagen sind wir gerne wieder da.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.